mich inspiriert dann mehr der Spirit und dieses, oh geil, und da geht's weiter und yay. Und davon lasse ich mich dann gerne mitreißen und das finde ich beflügelnder, ob jetzt da grünes Karottenpüree drauf ist oder nicht. Das ist gar nicht so wichtig für mich. Es nützt halt nichts, wenn ich mich in Ruin schaffe, weil ich es, weiß ich nicht wie, mache. Dann verliert der Ort, die Region 30 Arbeitsplätze. Die verliert jemanden, die eben 100% Bio macht. Also muss ich mich schön zusammenreißen, damit ich das alles aufrechterhalten kann.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Nina Meyer ist Bio-Spitzenköchin und betreibt gemeinsam mit ihren Geschwistern das Hotel Ifenblick in Balderschwang. Sie hat sich seit vielen Jahren der Verwendung von 100% Bio-Produkten in ihrer Küche verschrieben. Wir sprechen über die Glaubwürdigkeit von Bio-Siegeln, über Kreativität, das magische Urlaubsgefühl von Balderschwang und die Frage, weshalb sie in anderen Restaurants kaum entspannt essen gehen kann. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Nina Meyer.
Nina, cool, es ist sehr, sehr angenehm, mit jemandem hier zu sitzen, die auch Erfahrung hat im Podcasten. Ich würde jetzt gerne eigentlich fast so, Nina, du weißt ja eh, wie es geht, komm, mach einfach.
Das ist total lustig, weil eigentlich bin ich so auf dieses Hallo und herzlich willkommen. Ja. Genau, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich begrüßt wurde und dann habe ich auch gesagt, hallo, herzlich willkommen und dann, nee, wir machen das nochmal, Nina. Herzlich willkommen in deinem Podcast.
Ja, ja, genau. Okay, alle sind herzlich willkommen. Mal schauen, was die Straße hier unten macht. Ich wollte eigentlich damit anfangen, weil man jetzt gerade, also ich nehme die Hörer mal ganz kurz mit. Wir sitzen hier bei absolut wunderschönem Sonnenschein. Es ist ein herrlicher Herbsttag. Die Kuhglocken, Kuhschellen hört man und es ist einfach wie Urlaub. Kriegst du das auch noch manchmal mit oder ist es einfach so hier halt einfach Arbeitsplatz, Heimat?
Nee, tatsächlich, also es ist, mein Arbeitsplatz ist tatsächlich meine Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich hier geboren bin. Aber ich check's schon echt noch gut, dass Balderschwang so abgelegen ist und dass Balderschwang eine gewisse Magie hat. Wenn man über den Riedbergpass fährt, ich weiß nicht, irgendwie schaltet's da, fällt irgendwie ein Schalter und es zieht dich auf den Boden der Tatsachen und es erdet dich irgendwie und das ist schon speziell und ich merke es Gott sei Dank.
Cool. Ist dir das irgendwann mal abhanden gekommen?
Ja, das kommt einem ja immer wieder mal abhanden, tatsächlich. Ich habe in Zürich gelebt, ich habe in Basel gelebt und das ist schon, also Stadt, auch nach wie vor, ich bin regelmäßig in urbanem Umfeld, weil ich das auch brauche als Ausgleich, weil mein Kind in Frankfurt lebt. Und ich freue mich dann jedes Mal wieder, wenn ich auf der A7 den Gründen sehe und so. Und wenn ich dann tatsächlich wieder im Tal bin.
Wir sprechen heute ganz viel wahrscheinlich über Bio und über Kochen und über Kreativität. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das, wo du als Köchin sagst, ja, da zeigt sich jetzt Kreativität im Kochen. Wo zeigt sich Kreativität beim Kochen oder beim Essen für dich?
Wo zeigt sich die denn nicht? Ist gerade so das, was ich mir als erstes überlegt habe. Hä? Also wahrscheinlich gibt es schon so Sachen, wo man es einfach hinlegt und dann hat man es. Ich kann das gar nicht anders da als mit einem gewissen kreativen Händchen oder so, weil das halt einfach so mein Naturell ist. Was, also dadurch, dass ich ja Bio, 100% Bio-Lebensmittel verwende, bin ich immer wieder gezwungen, eine Kreativität zu nutzen, weil es gibt gar nicht die Option, nicht saisonal zu kochen. Weil, gutes Beispiel ist jedes Jahr der Blumenkohl. Letztes Jahr war es, da gab es mal 4 Wochen keinen Blumenkohl. Was ja, wo man sich denkt, Blumenkohl, was soll das Problem sein? So, man kennt dann Spargel saisonal und Erdbeeren saisonal. Aber nein, auch der Blumenkohl funktioniert nicht 365 Tage im Jahr. Und dann magst du dir noch so viele Sachen mit Blumenkohl einfallen lassen, aber wenn du ihn nicht hast, hast du ihn nicht und dann musst du halt was anderes kochen. Und das ist halt das Schöne für mich an dieser ganzen Bio-Thematik unter anderem, dass du halt immer wieder gezwungen bist, dir was einfallen zu lassen. Neue Idee, okay, jetzt hast du es nicht. Oder auch sehr schön im Herbst oder dann Zucchini-Schwämme, wenn die Pia anruft und sagt, Nina, ich habe da 3 Zucchini-Pflanzen übersehen. Ich hätte hier so 20 Kilo Zucchini. Könntest du mit denen was machen? Und dann sage ich, ja, Logo, bring's her. Und dann gibt's von der Suppe über den Zucchini-Kuchen. Wer gutes Rüblikuchen-Rezept hat, kann statt den Karotten einfach auch Zucchini da reinmachen. Weil im Herbst ist es ja dann auch durchaus so, dass man, wenn Freunde einen Garten haben und dann eine Zucchini-Pflanze haben, man wird ja dann auch beglückt mit Zucchinis, ob man möchte oder nicht. Aber Zucchini-Kuchen geht ganz gut. Man kann die super einlegen, man kann die füllen, man kann auflachen. Das geht gar nicht anders. Mhm. Ich überlege gerade wirklich angestrengt, wie man denn ohne Kreativität kocht. Das könntest du mal jemanden einladen, dass ich mir das dann anhören kann. Bin irritiert.
Das ist interessant. Jetzt haben wir so einen Moment, glaube ich, wo, wie soll ich das beschreiben? Ich kenne das auch, dass man manchmal so Momente hat, wo man sich denkt so, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Weil das für einen selbst so vollkommen klar ist. Ja. Aber es gibt eine andere Welt, wo das nicht so klar ist, weil die Leute einfach vielleicht nicht dieses Talent haben und du selbst dieses Talent hast und das aber nicht merkst, dass du es hast. Mhm. So.
Also dann möchte ich mich als erstes bei allen entschuldigen, denen ich jetzt unabsichtlich auf den Schlips getreten bin. Also no creativity shaming quasi. Aha, ja, okay. Ich kann verstehen, was du sagst. Macht nicht weniger, dass meine Irritation verschwindet.
Wir gehen einfach zur nächsten Frage weiter.
Sommer!
Und zwar, jetzt haben wir ja schon rausgefunden, okay, du hast offensichtlich ein Faible für Bio. War das schon immer da?
Das ist natürlich gewachsen. Also dieses Hotel gibt es schon seit 3 Generationen in unserer Familie. Das waren meine Großeltern mütterlicherseits, dann meine Eltern und seit 2014 meine Schwester. 2014 hat die Bianca auch gesagt, los geht's. Jetzt machen wir 100% Bio. Und das kam daher, dass Anfang der 2000er war doch diese BSE-Krise mit blödem Fleisch und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und so weiter und so fort. Und da hat mein Papa gesagt, er hat einfach keinen Bock mehr, anonymes Fleisch zu kaufen und damit potenziell Gäste zu gefährden. Weil, was weiß man denn? Und damals wusste man nicht so viel. Und er hat dann einfach... Und das liebe ich sehr an meinem Vater und auch an meiner Mutter. Die können Systeme oder Abläufe betrachten, können Fehlerquellen eruieren und dann Stellschrauben bewegen, um das wieder smooth zu machen. So. Und das war eben eine große nicht laufende Situation. Und er hat dann gesagt, also gut, wenn ich kein anonymes Fleisch kaufen will, sondern Fleisch kaufen will, was ich kenne, dann muss ich den Bauern kennen oder ich muss den Metzger kennen. Der Bauer kann am besten ein Kalb, das Kalb aus dem Stall, das Kalb wird geschlachtet, das Kalb ist weg. Es funktioniert für den Hotelier natürlich ein bisschen schlechter, weil was soll der mit dem ganzen Kalb machen, wenn der ganz klassisch kocht, wie wir damals gekocht haben. Und dann hat er gesagt, der Papa, okay, super, den Bauern werde ich nicht ändern können und das System kann ich auch nicht ändern, weil das ist gar nicht mein System, was soll ich da? Ich kann mein System, meine Art zu kochen ändern. Und er hat dann aufgehört, klassisch HP, also Halbpension, 3 Gänge zur Wahl zu kochen und hat auch aufgehört, Speisekarte zu kochen und hat gesagt, ich koche Tagesgerichte in Buffetform. Was vor 20 Jahren super, super, super verrückt war, was nach wie vor sehr verrückt ist. Ich persönlich kenne keinen anderen Betrieb, der so arbeitet wie wir. Und aus diesem, wir gehen aus diesem anonymen, konventionellen System raus, war das Schritt für Schritt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, naja, was macht vielleicht auch Sinn, wenn man den Gemüsebauern kennt oder wenn man jemanden kennt, der da mit einer gewissen Leidenschaft die Sachen verkauft. Und dann war eben vor 10 Jahren, war das so weit, dass wir einen großen Bioanteil hatten und haben dann gesagt, okay, dann jetzt ganz. Und was uns und mir total gut an Bio gefällt, ist, es ist einfach so fair und so ehrlich. Da, ja, es mag auch den einen oder anderen geben, der da irgendwelche Hinterwege findet, wo er halt nicht ehrlich und fair ist. Das fällt aber sehr, sehr schnell auf. Viel schneller als im konventionellen Bereich. Und ich finde eben, ich finde es fair und ehrlich. Und was gibt es da mehr als fair und ehrlich? also wirklich, dann ist noch kreativ, was ich wichtig finde. Ein wichtiges Wie-Wort quasi. Aber dann, also fair und ehrlich, ey.
Ja. Geht's dir jetzt dann primär oder euch primär dann um letztendlich quasi nur dieses Bio-Siegel oder hängt da für dich schon noch auch mehr dran?
Mehr im Sinne von...
Worauf achtest du noch? Also ist es nur einfach Bio oder ist es schon auch Nähe oder...
Ja, also es gibt da auch diesen Satz regionales erste Wahl. Trotzdem mit Bio-Siegel, weil... also jetzt haben wir eine gewisse Nähe zum Bodensee und Bodensee ist Obstbauregion und die haben halt, weil sie es nicht besser wussten oder nicht anders wussten oder was auch immer, die haben halt Glyphosat gesprüht. Und das ist, also der Bodenseeapfel wird jetzt für mich noch als regional durchgehen. So. Und deswegen ist mir das Commitment auf Bio schon tatsächlich dann noch wichtiger. Also wenn ich halt, mei, die regionale Bio-Banane gibt's halt noch nicht. Wir werden abwarten, wie sich die Klimasituation verändert. Und dann ist es mir bei der Banane zum Beispiel wichtig, dass ich eine Fairtrade-Banane dann auch noch kaufe. Die Fairtrade-Banane kostet, glaube ich, 30 Cent nochmal mehr aufs Kilo. Ja, aber dann ist das so. Und ich verstehe sowieso nicht, warum gibt's keine Fairtrade-Bananen? Mhm. Also, die ist zwar Bio, aber warum ist die nicht, wieso ist die sowieso nicht schon Fairtrade? Also, das ist mir dann wichtig. Und solange ich es mir leisten kann, bevorzuge ich auch die bayerische Ware, die deutsche Ware. Und manchmal geht's aber halt nicht, weil bei der ganze Bio-Aspekt, der ökologische Aspekt, der nachhaltige Aspekt hat ja auch eine wirtschaftliche Komponente. Und zu Nachhaltigkeit auch Wirtschaftlichkeit. Weil es nützt halt nichts, wenn ich mich in Ruin schaff, weil ich es, weiß ich nicht wie, mache, dann verliert der Ort, die Region 30 Arbeitsplätze. Die verliert jemanden, die eben 100% Bio macht. Also muss ich mich schön zusammenreißen, damit ich das alles aufrechterhalten kann.
Jetzt kommt mir die Frage in den Sinn, die weiß ich gar nicht, ob ich sie stellen will und ich weiß auch nicht genau, ob ich sie jetzt so auf den Punkt bekomme. Aber für mich entsteht gerade der Eindruck, okay, du bist sehr tief auf jeden Fall in dieser Bio- und Regional-Thematik drin. Du setzt dich damit auseinander, du siehst auch die Realität. Hast du das Gefühl, das ist wirklich ehrlich? Da wird wirklich mit guten Beweggründen gearbeitet oder das ist schon eher so, ja, wir kratzen ganz nah an den Vorschriften vorbei, sodass wir halt einfach irgendwie dieses Siegel bekommen. Aber die Idee dahinter interessiert uns eigentlich nicht so sehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Das ist eine sehr komplexe Frage mit einem, sie sehr komplex auch beantworten und man kann sie sehr einfach beantworten. Also ganz knapp drinnen, also wenn der Ball ganz knapp im Tor drinnen ist, ist es ein Tor. Spielt dann keine Rolle. Man kann vielleicht in irgendwelcher Tor des Monats oder so, wird es dann nochmal extra honoriert und man sagt, yay, Fußballer XYZ, Fußballerin XYZ hat mega knapp, aber drinnen. Und drinnen ist mir lieber als nicht drinnen. Und ich kenne die Frage und ich verstehe die Frage auch. Und sie wird zu wenig konsequent im konventionellen Bereich für mich gestellt. Es ist immer, ja, aber kann man dem Siegel denn vertrauen? Kann man, ich habe zweimal im Jahr eine Kontrolle. Die Regelkontrolle ist, die ist angemeldet. Man muss im Vorfeld sein Grundrisse vom Haus, vom Hotel abgeben bei der Kontrollstelle und muss die Lagerflächen einzeichnen. Wenn ich eine Lagerfläche ändere, weil es halt einfach einen Umzug innerhalb vom Haus gab, muss ich das im Vorfeld anmelden, damit dann das eben entsprechend kontrolliert werden kann. Ich muss, eine sogenannte Warenflussberechnung wird gemacht. Ein Produkt mit Rezeptur, wie oft wurde das Produkt hergestellt, zum Beispiel Vanilleeis, was braucht man fürs Vanilleeis, dann wird hochgerechnet, okay, ihr habt das 32 Mal produziert, 32 Mal alle Zutaten, dann werden die Lieferscheine rausgenommen. Wenn dann zu wenig einer Substanz, einer Zutat gekauft wurde, wird der Sache nachgegangen, weil wieso hast du 32 Mal Eis verkauft, du hast aber nur für 25 Mal Vanille gekauft zum Beispiel. Wie kommt das da zustande? Und eben dann fällt dieses nicht saubere Arbeiten auf. ich verstehe total, dass man es hinterfragt und dass man das auch sicher wissen will. Und ich für meinen Wissensstand und für mein Hotel oder für unser Hotel kann sagen, wir machen das wirklich richtig und sauber und ordentlich. Und bestimmt gibt es irgendwo ein schwarzes Bio-Schaf, was es nicht sauber macht. Da muss aber schon so viel kriminelle Energie im Vorfeld auch sein, weil du brauchst den Lieferanten, der mit dir bescheißt. Du brauchst einen Erzeuger, der mit dir bescheißt. Der Erzeuger, also weißt du, das musst mal hoch, das summiert sich ja. Also da ist ja eine ganze Herde schwarzer Schafe. Und natürlich gibt es die Guten und die Besseren, aber wir fangen mal mit gut an, weil ich glaube, es wäre für die Planetengesundheit, für die gesamte Menschheit einfach okay, wenn wir nicht versuchen, die Besseren zu sein. Oder es wird ja schon langen, wenn mehr versuchen, die Guten zu sein.
Ja. Amen.
Ja. Preach, girl, preach.
Du bist Bio-Spitzenköchin.
Ja.
Was heißt denn das?
Das ist wie so eine Botschafter-Situation. Es gibt das Landwirtschaftsministerium. Und innerhalb des Landwirtschaftsministeriums gibt es das BÖLN, Bundesprogramm Ökologischer Landbau oder Bundesförderprogramm. Entschuldigt, ich habe es nicht ganz. Und als es gegründet wurde, vor über 20 Jahren von Renate Künast, hat man sich überlegt, okay, super, eben die Bio-Anbauflächen sollen größer werden. Es nützt aber nichts, wenn wir nur Bio anbauen, es muss ja irgendjemand verkochen. Und da hat man sich überlegt, dass man diese Bio-Spitzenköche gründet. Und alle 2 Jahre werden dann neue Köchinnen und Köche aufgenommen, die sich eben darauf committen, in der Öffentlichkeit, daheim im Geschäft 100% Bio zu machen. Also das ist keine Auszeichnung wie vom Michelin oder so, sondern ich wurde gefragt, Inina, magst du das machen? Und ich habe gesagt, ja, mag ich.
Und was geht damit einher?
Also es geht einher, dass ich unterschrieben habe, dass ich nur Bio mache und eben für die Thematik einstehe.
Mhm. Ja.
Ja.
Ist es schwierig gewesen, als Frau da reinzukommen?
Also es ist tatsächlich so, es gibt mehr Männer als Frauen in dem Verbund. Ich glaube, es gibt generell mehr Köche als Köchinnen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es mehr Akteurinnen gäbe, die im Bio-Bereich oder in allen anderen Bereichen sichtbar werden.
Mhm. Ja. Was ist für dich eine gute Köchin?
Du stellst immer die Fragen, bei denen ich mir denke, aber was ist keine gute Köchin? Ist es immer gleich? Hä? Also, was ist eine gute Köchin?
Also wir können auch sagen, was ist eine schlechte Köchin, aber
nein, das möchte ich ja eben. Nein, aber das weiß ich auch nicht. Also ich kann ein Beispiel nehmen und zwar ist das die Renate Lieb, die ist auf der Schwäbischen Alb. Die liebe ich sehr. Das ist auch eine Bio-Spitzenköchin. Die steht im besten Sinne des Wortes einfach ihren Mann in ihrem Unternehmen. Die ist kreativ, die ist ehrlich, die ist fair. Das ist ein Mann, ein Wort bei ihr und das schätze ich sehr. Und ich glaube, dass diese Attribute würden für mich auch immer eine gute Köchin ausmachen. Mhm. Ich bin gespannt auf die nächste Frage, ob ich dann wieder sagen muss, aber was ist es nicht?
Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen verunsichert. Also ich
probiere
mal noch
nicht.
Eine andere. Es ist okay, ich kann es halten. Hat sich dein Kochen verändert so über die Jahre? Weil du ja auch gesagt hast, du warst in Zürich und eben in den Städten und so. Hat sich dein Kochen irgendwie verändert?
Also das hat sich immer weiterentwickelt. Was ich im Idealfall auch möchte, dass es immer so ist. Es gibt wirklich nichts Anstrengenderes für mich als Stillstand, wenn man sich immer im gleichen Kreis dreht, immer in der gleichen Suppe rührt. So, bitte, können wir es mal anders machen? Der hat sich weiterentwickelt und ist aber in Grundzügen immer erkennbar ich, weil ich es gar nicht anders könnte. Also ich mir echt schwer tun würde, wenn ich plötzlich Molekularküche irgendwie machen müsste. Und müsste ist da, glaube ich, das Zauberwort. Wenn ich selber auf die Idee komme, dass ich einen Kaiserschmarrn dekonstruiere, dann glaube ich, fände ich es ganz cool. Müssen ist schwierig, kann ich gar nicht. Was bei mir auch ist, meine Laufbahn ist in einer gewissen Weise klassisch und auch gar nicht klassisch. Ich hatte das nicht, dass ich alle 2 Jahre in ein anderes Hotel oder in ein anderes Restaurant bin. bei mir wird es niemals geben, Nina Meyer hat in den Küchen von Baba, Baba, Baba und Baba, Baba gearbeitet. Was man ja gerne macht, wenn man sagt, er oder sie ist ein Sprössling, ein Witzigmann-Sprössling oder sowas. Mhm. Das habe ich alles nicht. Und dadurch hat sich natürlich viel schneller meine eigene Handschrift geprägt. Ja.
Das heißt, weil du in Küchen warst, wo du einfach immer mitgestalten konntest?
Weil ich gar nicht so lange in Küchen war, als dass mich hätte irgendjemand prägen können. Großartig. Nee, ich war auf der Hotelfachschule in Zürich und habe Gastronomie-Management studiert. Davor habe ich aber nur kurz 3 Jahre Sterne-Gastronomie gemacht. Und danach, nach Zürich, habe ich relativ schnell meine Kinder gekriegt und habe dann alles Mögliche gemacht. War zum Beispiel auch an der Montessori-Schule in Sonthofen und habe da sowas wie Hauswirtschaftsunterricht gemacht und so. Also es gab gar nie die Situation, dass mich irgendjemand hätte prägen können als ich selber.
Mhm. Bist du so in dieser Kochszene, es gibt wahrscheinlich jetzt auch wieder, also von mir, die ich jetzt nicht allzu tief in der Kochszene drinstecke, für mich entsteht schon öfter der Eindruck, es gibt tatsächlich eben diese Spitzensterne-Gastronomie-Szene, die, glaube ich, etwas leidet unter dem Ton, glaube ich, in dem Umgang und auch finanzielle Schwierigkeiten, weil es einfach schwierig ist, überhaupt die Gäste noch zufrieden zu machen mit etwas, was man irgendwo dann immer noch Geld am Ende rausholt. Wahrscheinlich gibt es noch 7 andere Szenen, aber bist du überhaupt in einer von denen, jetzt abgesehen von diesen Spitzenköchen, überhaupt drin?
Mm-mm, tatsächlich gar nicht. Also ich kenne ein paar Namen, vielleicht kenne ich 2, 3 selber, aber eigentlich gar nicht. Hat sich nie ergeben. Einfach dadurch, dass ich nicht dieses klassische dort, dass ich irgendwie hätte ein Netzwerk aufbauen können oder dass ich in irgendeinem Netzwerk hätte landen können. Ich kenne halt meine Bio-Spitzenkoch-Kollegen. Also es ist ja anders, jemanden kennenzulernen, mit dem du jeden Tag zusammenarbeitest, weil ihr in ein und derselben Küche steht. Oder ihr seht euch alle 2 Jahre bei einem Treffen, wo auch nicht alle immer können, weil wie auch, es hat ja jeder sein eigenes Unternehmen und muss ja jeder selber schauen, dass er halt klarkommt mit allem.
Ja, das heißt, es ist jetzt aber auch nicht so, dass du bei anderen die Inspiration holst, weil die Inspiration einfach aus dir selbst kommt?
Tatsächlich ja. Es gibt Sachen, zum Beispiel war ich in München beim Herrn Raue essen und ich hatte Steak frit und ich hatte mehr gegessen, aber die Pommes, der Estragon an den Pommes, den fand ich so großartig genial, dass ich von denen immer noch träume und ich tatsächlich nicht immer, aber zum Teil auch Estragon an die Pommes jetzt dran mache. Meine Mutter fand es nicht so lecker, sie möchte das nicht, nämlich sind also gut. Ich mag es schon und deswegen gibt es das jetzt manchmal. Aber sonst finde ich cool, was andere machen und mich inspiriert dann mehr der Spirit und dieses, oh geil, und da geht's weiter und yay. Und davon lasse ich mich dann gerne mitreißen und das finde ich beflügelnder, ob jetzt da grünes Karottenpüree drauf ist oder nicht. Das ist gar nicht so wichtig für mich.
Ja. Ja. Kannst du entspannt essen gehen?
Nein.
Denke ich mir.
Nein, gar nicht. Frag mal meine Kinder. Nein, es ist wirklich, also es sind immer die gleichen 5 Restaurants oder 5 Beizen oder was auch immer, wo ich hingehe. Schwieriger für mich als das Essen ist das die Atmosphäre und ist auch der Service. Und da geht es mir nicht darum, ob das ein gehobener Service ist mit Spitzendeckchen und hast du nicht gesehen, sondern saufen die ab oder saufen die nicht ab. Also sind das Arbeitsabläufe, die geregelt sind, die gut eingespielt sind. Ich kann auch total verstehen, wenn die Bude voll ist und die einfach gerade richtig, richtig viel Arbeit haben. Und das ist was anderes, wenn du siehst, okay, die haben richtig, richtig viel Arbeit, aber das läuft ineinander und das funktioniert. Oder haben die richtig, richtig viel Arbeit, weil das einfach schlecht organisiert ist. Und weil ich das aber auch gerne selber mache. Also ich habe total gern, wenn alles rund läuft, aber ich erkenne eben Fehlerquellen, da bin ich ähnlich wie meine Eltern und das Stress, wir müssen aufhören, darüber zu sprechen, ich kriege direkt die Krise.
Okay.
Na, wirklich, stellst mir die Nackenhaare, wäre da ganz kribbelig.
Okay, schnell weiter zu einem anderen, schöneren Thema. Naja,
Ich bin gespannt. Super, ich freue mich voll.
Gibt es irgendwas, wo du vielleicht bei Bekannten, Freundinnen, Freunden, anderen Hobbykochen siehst und dir immer wieder denkst, so, oh nein, mach's nicht?
Tatsächlich nicht. Ist mir total wurscht, geht mir gar nichts an.
Aber gibt's was, wo du siehst, da wäre vielleicht mal ein Ratschlag hilfreich oder du würdest gerne den Hobbykochen mal irgendwie...
Nee, weil ich gelernt habe, dass Ratschläge auch Schläge sind. Und jeder, zu jeder Zeit wirklich sneak into my DMs, schreibt mir Nachrichten und fragt. Und ich wirklich alles, ich erzähle euch alles, wenn ihr es wissen wollt. Wenn nicht, geht es mich echt nichts an. Ich habe das schon gehabt und dann geht es da echt so, dass ich meine Hände so kneten muss und so. Und dann denke ich, bitte nein. Da bin ich, das ist ganz cool, am Älterwerden, gell, ich bin 43, aber so... Ich schätze sehr diese Gelassenheit, die man annimmt und ich hoffe, es wird einfach nur noch mehr, dass ich auch entspannt essen gehen kann.
Ich habe noch eine nahezu private Frage, weil ich mich das kürzlich gefragt habe. Jetzt oute ich mich als jemand, der vielleicht etwas falsch macht, wo jetzt jeder andere sich denkt, so, oh, das macht man nicht. Wie ist es mit diesem Zwiebelbrett? Braucht man ein spezielles Brett, ein getrenntes Brett für Zwiebeln?
Also macht natürlich Sinn, wenn man sehr, sehr viele Zwiebeln schneidet und dann irgendwie Erdbeeren noch dazu oder so. Aber im privaten Haushalt glaube ich nicht, wenn du das Brett halt ordentlich wieder sauber machst. Wenn das Brett halt mal, was weiß ich, weil es ein altes Holzbrett ist und es halt den Geschmack so angenommen hat, wenn du gern hast, dass die anderen Sachen natürlich schmecken, let's go, aber sonst, nein, braucht man nicht.
Okay, zweitletzte Frage, weil ich hier schon die ganze Zeit auf diese wunderschönen Berge hier rausschaue. Wir sind nämlich genau an dem Ort, wo die Wandertrilogie vom Allgäu hier runterkommt und auf der anderen Seite wieder aufsteigt. Hast du hier einen Lieblingsgipfel?
Gipfel tatsächlich nicht, weil ich noch nie so viel Kondition hatte, dass mir Wandern großen Spaß bereitet hätte. Es gibt einen Weg, den Moorweg, das geht durch ein renaturiertes Moorrohr. Ein renaturiertes Moor. Diesen Weg liebe ich sehr, weil es die Moorlandschaft einfach was gruselig Beruhigendes hat. Und da sind sehr wenig Menschen, wenn ich dort gehe, zu den Uhrzeiten, wo ich gehe, weil ich da einfach auch total gerne mit meinem Hund gehe.
Letzte Frage. Jetzt wird es philosophisch. Ja. Jetzt wird es kreativ. Ja, okay, so richtig kreativ.
Und ich zwar, bin gespannt.
Wenn du dir jetzt mal das Allgäu als Person vorstellst, wie ist das so? Also wie ist diese Person? Wie sieht die aus? Was tut die so?
Ja, also grundsätzlich war so das erste Bild irgendwie mit Vollbart. Aber weil ich das, glaube ich, selber schön finde, Vollbärte. Und sonst ist es so, ich glaube, das Allgäu ist als Person, oder wenn es eine Person wäre, ist die wenig offensichtlich und tiefgründig und ein bisschen mystisch und viel offener, als sie nach außen hin wirken könnte, weil die Person eigentlich in den Grundfesten gar nicht die Chance hat, engstirnig zu sein, weil die so oft Besuch bekommt, dass es gar nicht anders funktioniert. Also dass es überlebensnotwendig ist, eine gewisse Offenheit und Cleverness zu haben. Und das steckt vielleicht eben hinterm Vollbart, ich weiß es nicht.
Nina, möchtest du den Podcast beenden?
Nee.
Okay, ich mach das. Nina, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Wenn euch das Thema Kochen interessiert, empfehle ich euch die Folge mit dem Fernsehkoch Christian Henze. Um das Thema Bio geht es ganz aktuell bei der Folge mit Eva und Serafine von Rapunzel und in der Folge mit den Kmirsbauer, die sich nicht nur der Produktion von Bio-Lebensmitteln, sondern auch dem Hanf verschrieben haben. Alle Folgen findet ihr auf podcast.allgäu.de und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst sehr gerne einen Kommentar bei Spotify oder iTunes und schenkt uns damit ein bisschen Feedback. Danke fürs Zuhören. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.